okay, da ist schon jemand für mich auf Reisen gegangen und hat das mal für mich rausgefunden, dann muss ich schon mal selber nicht oder habe vielleicht irgendwie eine bessere Voraussetzung, wenn ich anfange, Gespräche zu führen mit meinem Kind selber, mit dessen Freunden, mit anderen Menschen aus dem Spektrum, dann kenne ich mich vielleicht ein bisschen besser aus.
Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Semikolon Project Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und ja, dir diese spannende Folge-Episode anhören möchtest. Ich habe ein Thema ausgesucht, was momentan, glaube ich, in aller Munde ist. Egal ob jung, ob alt, ob Frau, ob Mann. Ich möchte heute über das Thema Queer sprechen. Haben wir dazu die Verena Karl eingeladen. Verena Karl ist eine Autorin und die hat mit der Christiane Kolb. Christiane Kolb ist Sexualwissenschaftlerin und gemeinsam haben sie das Buch geschrieben, Mein Kind ist queer und nun. Das bin ich gespannt, wenn das Kind anders ist. Hallo Verena, du bist heute zu Gast bei mir im Podcast, das freut mich riesig.
Hallo Sven, danke für die Einladung.
Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit meine Zuhörer wissen, wer Verena Karl ist? Dann steigen wir in das Thema ein.
Ja, Verena Karl wohnt in Hamburg, ist freie Autorin und Journalistin. Das heißt, ich schreibe für verschiedene Magazine und Wochenzeitungen, wie zum Beispiel Die Zeit und die Brigitte. Ich habe eine ganze Reihe an Büchern veröffentlicht, unter anderem eben Sachbücher. Und meine Sachbücher sind eigentlich meistens so, dass sie so eine Verbindung schlagen zwischen dem, was mich gerade privat interessiert und umtreibt, und das, was mich journalistisch interessiert. Ja, so war es auch bei dem Buch Queere Kinder, über das wir uns hier gerade unterhalten wollen.
Wenn ich mit Kindern, mit Jugendlichen spreche, diese Gendersprache anwende, dann sagen viele, oh, hör auf mit dem Mist, will ich nicht. Woran liegt das? Auf der einen Seite ist es ja schön, wenn ich sage Postbotin. Mhm. Ich spreche dann ja beide an, also Männer und Frauen. Warum ist es so, dass es eine ganze Masse Menschen nervt, dieses Gendern, und andere sagen, das ist mein Leben?
Vielleicht sage ich erstmal, warum ich es sinnvoll finde und dann, warum ich durchaus Verständnis habe, dass es Leute nervt und was ich denen vielleicht dann entgegnen würde. Ich finde es tatsächlich wichtig, weil es eine inklusive Art des Sprechens oder Schreibens ist, was eben mehr als zwei Geschlechter berücksichtigt. Also das eine ist natürlich ganz offensichtlich, dass wenn du PostbotInnen sagst, dass dann Männer und Frauen, so wie wir es kennen und wie die Mehrheit sich auch als männlich und weiblich versteht, gemeint ist. Aber eben auch die Menschen, die sich in diesen zwei Hauptgeschlechtern, traditionellen Geschlechtern, gewohnten Geschlechtern nicht wiederfinden, finden sich in der gegenderten Sprech- und Schreibweise wieder. Und das ist einfach eine Frage von Respekt. Ich bin da auch nicht so ganz konsequent. Ich bin natürlich auch anders aufgewachsen mit einer anderen Sprache und manchmal vergesse ich es auch. Aber ich gebe mir Mühe, dass es anstrengend ist. Kann ich absolut verstehen. Dass es ungewohnt ist, kann ich auch verstehen. Ich bin der Meinung, Sprache wandelt sich, darf sich auch wandeln und darf sich auch neuen Erkenntnissen, neuen Realitäten, neuen Sensibilitäten anpassen. Ich bin aber auch nicht die Sprachpäpstin, sprich, ich würde niemals jemand darauf hinweisen, wenn er nicht oder sie nicht korrekt gendert, sondern ich finde, das sollte man Menschen durchaus, zumindest im privaten Gebrauch, selbst überlassen.
Ich hatte ja schon gefragt oder gesagt, dass es halt vielleicht auch für viele nervig ist. Warum ist es nervig?
Ja, wie gesagt, ich glaube zum einen, dass es mit Gewohnheiten zu tun hat. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ich auch, du auch. Und wir sind mit bestimmten Dingen aufgewachsen und finden es anstrengend, immer wieder neu dazulernen zu müssen. Das geht jedem so, der sich ein neues Smartphone anschafft und dann wieder was installieren muss und wieder mit neuen Apps zurechtkommen muss. Das ist generell immer anstrengend und herausfordernd, wenn man Neues dazulernen muss. In dem Fall geht es aber natürlich um das reine neue Lernen hinaus. Es geht letztlich auch stark um die eigene Identität, um das Hinterfragen eines Systems, mit dem wir eben alle aufgewachsen sind, nämlich mit der ganz simplen Vorstellung, es gibt Männer und Frauen und nichts dazwischen. Und das macht natürlich mit einem selber was, wenn ich mich auf einmal fragen muss, wie ist das denn eigentlich bei mir? Oder muss ich einfach eine grundlegende Annahme, die ich über die Welt hatte, zumindest in Teilen überdenken? Und ich glaube, dass ja, das strengt manche an, das finden manche auch vielleicht übertrieben, wenn man sagt, das betrifft ja gar nicht so viele Menschen. Das ist richtig, es ist wirklich ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung. Das betrifft so 1%, sagt man. So ganz genau kann man es nicht angeben. Gleichzeitig denke ich immer, es gibt ganz viele Menschen, die in irgendeiner Hinsicht sich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden, sei es körperlich, sei es seelisch, sei es von der Herkunft, sei es was auch immer. Und wenn wir den Anspruch haben, als Gesellschaft inklusiv zu sein und die sozusagen nicht als die anderen zu bezeichnen und zu behandeln, sondern freundlich und respektvoll mit ihnen umzugehen, dann denke ich mal, ist das eine Lernaufgabe, die man Menschen zumuten kann.
Es ist ja auch so, ich merke das ja auch selber, ich hatte vorhin auch noch ein ganz interessantes Gespräch mit einer Freundin gehabt. Ich als Mann gehe in die Männerabteilung, da habe ich dann, was weiß ich, meine Poloshirts, meine T-Shirts, Hemden, Pullover, Sweatshirtjacken, keine Ahnung, das war's. Wenn ich jetzt in die Frauenabteilung blicke, habe ich ja viel mehr Möglichkeiten, alleine was Modetrends oder auch Mode überhaupt betrifft, mich zu kleiden. Und ich glaube, das ist das schon irgendwo so, wo vielleicht auch viele Heranwachsende einfach sagen, ich finde das total scheiße. Ich habe hier nur eine ganz, ganz schmale Auswahl an Klamotten. Und wenn ich in die Damenabteilung gehe, habe ich das, keine Ahnung, Zehnfache, sage ich mal. Das ist ja auch das, was mich irgendwo belastet, dass die Mode für Männer sehr eingeschränkt ist.
In der Mode ist es eh so. Und ich glaube, da ist heutzutage auch eine größere Spielerei, gerade so bei Jüngeren, dass sie sich genauso wie sich die Frauen halt in den 70er Jahren oder auch noch früher die Männerabteilung erobert haben, gesagt haben, wir wollen Hosen anziehen, ohne komisch angeschaut zu werden. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, menschheitsgeschichtlich. Sehe ich jetzt zunehmend auch Jungs und junge Männer, die sich in der Frauenabteilung bedienen. Das heißt aber erstmal noch gar nichts über ihre Geschlechtsidentität oder ihre sexuelle Orientierung, sondern das ist erstmal nur eine Spielerei. Und wenn Grenzen da fließender werden und wenn Männer im Rock, wenn im Polizeiruf ich glaube, der Rostocker Kommissar ist es, der gerne mal im Rock auftritt, einfach weil er es cool findet, von dem wir gar nicht so genau wissen, wie der sexuell tickt, ob er nun eigentlich schwul, bi oder hetero ist, aber es ist einfach ein Accessoire, dann ist das erstmal was rein Äußerliches und das ist, da sage ich erstmal Halleluja, wunderbar, schön, wenn jeder kleine Junge, der Lust hat, auch mal Nagellack zu tragen, Nagellack tragen darf, ohne dass er sich irgendwelchen Beschimpfungen aussetzen muss. Aber das ist wirklich die äußere Oberfläche und das hat erstmal noch nichts damit zu tun und ist auch nicht unbedingt ein Hinweis darauf, wie sich jemand im Inneren fühlt. Das kann es sein, aber es muss es nicht.
Du sagtest es ja gerade schon, wenn ich mich jetzt irgendwie weiblich kleiden würde, ich muss ja damit rechnen, dass ich gemobbt werde oder auch gerade heranwachsen, in der Schule sind jetzt, wo die Jungs vielleicht Nagellack tragen oder wie auch immer, weil es passt ja nicht in die Norm. Und ich glaube, das ist ja ein ganz, ganz großes Problem, was wir haben, dass wir immer noch irgendwo der Norm entsprechen müssen. Und ich glaube, diese 1%, von der du gerade sprachst, das ist vielleicht die offizielle Zahl, aber ich denke, die Dunkelziffer ist ja bedeutend größer. Also könnte ich mir zumindest vorstellen.
Wir wissen es tatsächlich noch nicht so genau, weil in dem Bereich noch viel geforscht wird. Aber das ist die Zahl, von der Wissenschaftstreibende im Moment ausgehen, dass es eben ungefähr 1% der Bevölkerung ist, die trans ist. Also das heißt, dem Geschlecht, was in ihrer Geburtsurkunde steht, was festgestellt wurde, nicht entsprechen. Aber auch das ist ein weites Feld. Also das geht eben hin von jemand wird geboren, in seiner Geburtsurkunde steht, männlich, er hat einen Penis und Hoden und die entsprechenden Chromosomen und fühlt trotzdem schon ganz früh, ganz intensiv, dass er zwar in den Spiegel gucken kann und einen Männer- oder Jungskörper sieht, aber trotzdem ein Mädchen ist oder umgekehrt. Das ist sozusagen aber nur eine Ausprägung davon. Es gibt auch Menschen, die sich eben in diesen Schubladen gar nicht wiederfinden, die sagen, sie fühlen sich mal so oder sie können mit diesem Geschlechtsbegriff gar nichts anfangen. Ich will mich an diesem 1% auch gar nicht aufhalten. Das ist auch sicherlich veränderlich. Wir können es insofern nicht wirklich dingfest machen, weil es immer Selbstaussagen sind. Und weil es natürlich möglich ist, und da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass eben von Generation zu Generation es tatsächlich mehr Menschen werden, die sich als nicht cisgeschlechtlich, also nicht in dem Geschlecht 1:1 wiederfinden, mit dem sie geboren sind, so wie die allermeisten Menschen. Da gibt es Untersuchungen, dass das tatsächlich bei den heute 20- bis 30-Jährigen auch 4% sein können, aber auch da gibt es eben alles von, ich möchte mein Geschlecht angleichen lassen, ich möchte meinen Namen ändern, ich möchte es ganz anders, so wie es zu mir passt, bis hin zu jemand, der vielleicht aus so einer Mischung aus innerem Empfinden und vielleicht auch Lust an dem Rollenwechsel, zum Beispiel in der Mädchenabteilung, sich mal ein cooles Shirt kauft und sagt, warum auch nicht, aber da ist dann nicht unbedingt Leidensdruck dahinter.
Bist du der Meinung, dass es nur ein Trend ist? Oder ist es eine Bewegung? Oder wird sich das wirklich festigen in der Gesellschaft?
Ich glaube, es ist eine Emanzipationsbewegung. Also es ist kein Trend im Sinne von, das wird jetzt mehr, was ja manchmal so kolportiert wird, dass die gerade bei Jugendlichen, das haben die auf TikTok gesehen, sonst würden die doch gar nicht auf die Idee kommen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie eher, also gerade Jugendliche, die im Inneren fühlen, dass mit ihnen was anders ist, geschlechtlich gesehen, als mit der Mehrheit, dass die eben eher eine Sprache heute dafür haben, Identifikationsmöglichkeiten, Rollenvorbilder, Menschen, die sich zum Beispiel auf TikTok oder Instagram öffentlich dazu äußern und dass sie dadurch zum ersten Mal überhaupt sehen, ich bin nicht völlig alleine mit meinem seltsamen Gefühl, was mich vielleicht in meiner Umgebung zum Einhorn macht und Leute mich nicht verstehen. Obwohl es nach wie vor sehr, sehr schwer ist, dazu zu stehen und das auch durchzusetzen, weil die Gesellschaft darauf immer noch nicht wirklich vorbereitet ist. Aber es ist nicht mehr ganz so schwer und es ist nicht mehr ganz so exotisch, wie es eben noch vor 30, 40 Jahren war. Und ich habe den Eindruck, dass das eine Emanzipationsbewegung ist, die eigentlich, was die Geschlechtlichkeit angeht, ähnlich läuft wie in der homosexuellen Bewegung. Also die Erstreitung gleicher Rechte bis hin zur Ehe für alle, jetzt geht's um so Themen wie Adoptionsrechte, das ist letztlich eine Emanzipationsgeschichte, genau wie es die Frauenemanzipation seit der Erkämpfung des Wahlrechts war. Und ich glaube tatsächlich, dass eben Transpersonen heute, Gott sei Dank, mit allem Gegenwind, den sie kriegen, da mit mehr Selbstbewusstsein auftreten können. Ein Trend würde ja aber auch heißen, dass es irgendwie mehr wird, weil Leute davon erfahren, dass es das gibt. Und das würde ich ganz stark bezweifeln, weil da gibt es eigentlich keine Daten, die darauf hinweisen. Es gibt auch Daten, wenn man schaut, wenn Menschen tatsächlich ihr Geschlecht angeglichen haben, dann gibt es einen ganz geringen einstelligen Prozentsatz von Menschen, die das wieder rückgängig machen. Auch da kann man dann fragen, sind das Menschen, die quasi einem furchtbaren Irrtum aufgesessen sind und bereuen die das? Auch die mag es geben, aber auch unter diesen Menschen wiederum, die es rückgängig machen, wenn man die fragt, dann sagen da wiederum ganz viele, ich habe das nicht ausgehalten. Es war so schwer, diesen Weg zu gehen und von meiner Umgebung nur Verständnislosigkeit zu kriegen, dass ich mich irgendwann resigniert quasi in meine körperliche Wirklichkeit zurückgezogen habe und das jetzt eher geheim lebe. Also auch das kann passieren. Und es müsste ja eigentlich, wenn es so wäre, wenn das ein Trend wäre und Jugendliche jetzt auf einmal massenhaft so einen Weg beschreiten, mal davon ab, dass das gar nicht geht, weil da eben viel, gerade wenn es um medizinische Dinge geht, ja viel Begleitung, viele Gutachten, alles Mögliche notwendig ist, dann müsste es ja mehr geben, die sagen, oh Gott, wenn ich das gewusst hätte. Und das ist einfach nicht so, auch wenn es gerne mal kolportiert wird.
Irena, wir sind ungefähr ein Alter. Mhm. Wir sind aufgewachsen, also ich zumindest, es gibt Männer und Frauen, so mit schwul und lesbisch und so hatte ich eigentlich gar nichts zu tun. Also in der Schulzeit zumindest nicht. Bei dir war es dann irgendwann so, dass deine Tochter zu euch kam oder zu dir kam und sagte, Mama, aber ich bin anders. Mhm. Wie war das für euch?
Das ist schon richtig, dass so wie du es beschreibst, aber gleichzeitig war es auch eher ein Prozess und ein Rantasten. Das war eben nicht so, wie man sich's im Film vorstellt, dass ein Kind irgendwann kommt und das große Gespräch, das große Outing sucht, sondern es kam eher so schrittweise. Also sie war nie die Art von kleinen Mädchen, die ihr ganzen Schrank voller rosa Shirts gehabt hätte und mit Kleidchen und Glitzer in die Kita hätte gehen wollen. Sie war immer eher so die Burschikose, als sie klein war. Und das habe ich natürlich auch unterstützt, weil sie muss ja ihren Stil finden. Und dann irgendwann wollte sie sich auch mal die Haare ganz abschneiden. Und mir sind dann so kleine Sachen schon aufgefallen in ihrem Grundschulalter, dass sie zum Beispiel gerne die Jungsrollen übernommen hat bei Rollenspielen. Sie sagte dann, ja, meine Freundinnen wollen das nicht, mich stört das nicht. Aber sie hat dann auch später mal gesagt, eigentlich hat es ihr auch Spaß gemacht, weil sie gemerkt hat, dass sie da auch was von sich leben kann, was irgendwie auch in ihr drin ist. Und tatsächlich ist sie dann so im Alter von, ja, 12, 13, 14 kam das dann zunehmend, dass sie zunächst gesagt hat, sie glaubt, dass sie sich auch in Mädchen verlieben kann, also dass sie auch sexuell sozusagen offen ist. Natürlich noch auf einer völlig theoretischen Basis, aber Gefühle hat man ja auch schon als 12, 13, 14-jähriger junger Mensch. Dann später kam eben dazu, dass sie dann gesagt hat, sie hat den Eindruck, oder sie würde sich definieren als genderfluid. Das ist auch so ein Begriff, den ich erstmal lernen musste. Also im Sinne von, das Geschlecht ist was Fließendes. Sie empfindet sich mal eher als weiblich, mal eher als männlich und mal sagt sie, kann sie schlicht nicht sagen, irgendwie was Drittes. Und es ist tatsächlich so geblieben. Sie gehört nur jetzt zu den Menschen, die da jetzt keinen großen Leidensdruck haben, weil sie mit sich so, wie sie ist, im Reinen ist. Aber ich habe natürlich angefangen, mich dadurch zunächst mal als Mutter oder auch wir als Eltern uns mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Und ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich das sofort mit offenen Armen aufgenommen habe und vorbehaltlos unterstützt habe, weil, wie du sagst, ich bin auch die Generation der... Ich war in den 70er Jahren Kind. Ich habe, glaube ich, als ich 10 war, zum ersten Mal überhaupt erfahren, dass es sowas wie Schwule gibt und dass es transgeschlechtliche Menschen gibt, noch viel, viel, viel später. Von daher war auch mir das eher so am Rande meines Bewusstseins. Und mir war es dann halt wichtig zu sagen, wie kann denn ich, die das A bei sich selber nicht so empfindet, weil ich bin cisgeschlechtlich, sprich, ich bin als Frau geboren und ich bin eine Frau, ich bin heterosexuell, stehe auf Männer. Also das sind ganz viele Teile der Identität, wo ich gemerkt habe, mein Kind ist da einfach ganz anders. Und ich muss sie nicht hundertprozentig verstehen, weil das wäre eine Überforderung, weil es einfach sicherlich ein anderes Empfinden ist. Aber ich möchte sie natürlich, weil ich sie liebe und ihre Mutter bin, dabei gut unterstützen. Ja, das war im Grunde der Startschuss dann zu Recherchen in diesem Bereich und letztlich auch für das Buch.
Jetzt hat deine Tochter natürlich wahnsinnig viel Glück, dass ihr das akzeptiert habt. Mein Vater hat mal zu meinem Bruder und zu mir gesagt, irgendwie, wenn ihr hier mit einem Typen nach Hause kommt, dann könnt ihr sofort wieder gehen. Dann hat sich das hier erledigt, dann breche ich sofort den Kontakt ab. Ich glaube, das würde er heute auch noch tun, ist halt diese Generation ein Stück weit. Gerade was so ein Outing betrifft oder halt auch den Mut zu finden, zu seinen Eltern hinzugehen und sagen, ey, du Papa, du Mama, ich bin nicht Männlein, ich bin nicht Weiblein, ich bin irgendwas dazwischen, ich weiß es aber noch gar nicht. Ich glaube, da ist doch die Angst auch sehr, sehr groß auf die Gegenreaktion, oder? Ich meine, deine Tochter hat jetzt echt Glück gehabt, dass ihr so reagiert habt, aber es hätte auch anders sein können, wie bei meinem Vater zum Beispiel.
Genau, es hätte auch anders sein können. Und ich schätze mal, wenn wir jetzt so wären, das wird ja jetzt auch keine Aussage von deinem Vater sein, die dich wahnsinnig überrascht hat, sondern man spricht ja auch so mal über Liebe, Sexualität, zumindest so am Rande und vermutlich. Also ich will jetzt keine Ferndiagnose abgeben, aber ich könnte mir vorstellen, dass dein Vater vielleicht auch einfach das in irgendeiner Form das bedrohlich fand, diese Vorstellung vielleicht auch für sich selber und das dann ganz weit von sich wegschieben musste. Ohne jetzt da zu viel reininterpretieren zu wollen und sicherlich einfach auch die Angst vor gesellschaftlichem Gesichtsverlust.
Was sagen die anderen? Das ist ja das große Thema.
Ja, was sagen die anderen? Und natürlich, klar, meine Tochter, also meine Kinder, ich habe auch noch einen Sohn, die wissen, dass wir grundsätzlich offen, liebevoll und unterstützend sind und keine autoritären Knochen, die meinen, sie wüssten immer, wo es lang geht. Von daher, glaube ich, war ihre Angst nicht so sehr groß und sie konnte sich sicher sein, dass sie so eine Reaktion nicht bekommen würde. Aber klar, also das ist auch nicht selbstverständlich und das ist vielleicht auch eine Frage von, in welchem Milieu ist man? Ist man auf dem Land? Ist man in der Stadt? Wie ist so die Umgebung? Und es gibt halt Studien, dass jeder zweite Jugendliche aus dem LGBTQ-Spektrum, also schwul, lesbisch, inter, trans, im Lauf seiner Schulzeit gemobbt wird und auch da keine Hilfe erfährt. Es gibt Studien, dass die psychische Krankheitsrate einfach sehr hoch ist unter Jugendlichen aus diesem Spektrum und das liegt einfach auch daran, dass sie häufig sehr mit ihrer Umgebung zu kämpfen haben. Und natürlich, wenn das schon das Elternhaus ihnen diese grundsätzliche Liebe und Unterstützung nicht gibt, die sie brauchen, und das anzweifelt oder sie lächerlich macht, Pubertät ist sowieso ein schwieriges Ding, selbst sozusagen, wenn es so simpel ist wie bei dir und mir, man wächst auf und ist in dem Geschlecht und mit dem anderen Geschlecht völlig d'accord. Selbst da ist ja Pubertät eine Herausforderung und man kann sich vorstellen, wie alleine sich viele Jugendlichen fühlen, wenn sie da nicht die entsprechende Unterstützung bekommen.
Ich glaube, auch gerade in der Schule ist es ja auch so, dass dieses Thema gar nicht so groß behandelt wird. Das heißt, da ist ja natürlich viel diese Missstimmung, oh, das geht mir voll auf den Nerv, dieses Gendern finde ich total doof. Aber ich glaube, wenn da Aufklärungsarbeit von den Pädagogen stattfinden würde, dann ist es für die Schüler oder SchülerInnen ja auch viel einfacher zu sagen, das trifft auf mich zu. Oder ich kann klar definieren, bin ich jetzt Männlein oder Weiblein oder bin ich irgendwas anderes? Ich finde, da in der Schule muss das ja schon losgehen, weil ich glaube, die Eltern haben ja gar nicht dieses Background-Wissen, was ist das eigentlich? Weil du ja sagtest auch, ihr müsstet euch das ja auch erstmal anlesen, was versteckt sich da eigentlich hinter?
Das merkt man halt an der Schule. Ich will jetzt kein generelles Schulbashing betreiben, aber bei diesem Thema merkt man es wie bei vielen anderen auch, dass schulische Lehrpläne, einfach weil sie von Behörden erstellt werden und immer diese Mühlen einfach langsam mahlen, ist es häufig eben nicht unbedingt das aktuellste Wissen, was in diesen Lehrplänen steht. Sprich, es ist schon so, dass heute im Sexualkundeunterricht, der ja, wenn es gut läuft, auch nicht nur einmal stattfindet, sondern in verschiedenen Klassenstufen auf verschiedene Arten und Weisen, dass gerade zum Beispiel das Thema Homosexualität nicht mehr ausgespart wird. Aber eben das Thema Transgeschlechtlichkeit kommt, ich weiß nicht, ob überhaupt vor. Ich kann es dir nicht sagen, ob es in den Lehrplänen drin steht, aber ganz viel müssen sich dann Jugendliche halt zusammensuchen. Da ist tatsächlich das Internet, das vielgescholtene Internet, eine gute Quelle. Sicherlich nicht jeder einzelne Kanal und nicht jede Quelle. Aber da gibt es tatsächlich auf Kanälen wie Instagram und TikTok InfluencerInnen, die einfach von ihrer eigenen Erfahrung erzählen und wo queere Jugendliche, die auf wenig Verständnis stoßen, sich dann da auch was holen können. Aber klar, es wäre natürlich besser und wünschenswerter, wenn die Schule, die Gesellschaft insgesamt, Elternhäuser da mehr wüssten, auch in der Medizin, wenn Kinderärzte auf das Thema mehr geschult wären, wenn PsychologInnen mehr darauf geschult wären. Und das ist auch da. Es ist noch nicht wirklich Teil der psychologischen Fachausbildung. Es gibt junge TherapeutInnen, die sagen, oh, da müsst ihr zum Spezialisten gehen, da müsst ihr in die, es gibt Spezialsprechstunden, aber die sind wahnsinnig überlaufen und überfüllt. Wenn zum Beispiel bei einem Jugendlichen, der wegen Depressionen behandelt wird, plötzlich sich rausstellt, es gibt da noch so ein Gender-Thema, dann kann das durchaus passieren, muss nicht, aber kann passieren, dass Therapeut oder Therapeutin sagen, da fühle ich mich nicht zuständig, da fühle ich mich überfragt, da fühle ich mich überfordert, geh mal zum Spezialisten, und davon gibt's nicht so viele.
Wie können Eltern feststellen, dass bei ihrem Kind oder anders, dass das Kind anders ist? Du hast es ja schon gesagt, dass deine Tochter dann eher die jungen Rollen im Theater oder so übernommen hat. Kann man das irgendwie sehen? Aber da ist natürlich auch die Frage, haben die Eltern überhaupt die Zeit, das zu sehen? Weil die Eltern sind beide berufstätig im Normalfall oder Vater und Mutter ist alleinerziehend. Und wo sehe ich das, dass mein Kind sich da irgendwie in eine Richtung entwickelt, die wir vielleicht so gar nicht kennen?
Es ist total schwierig, weil es sich im Grunde schwer an Äußerlichkeiten festmachen lässt. Ich habe ja vorhin das Beispiel schon gesagt, der kleine Junge, der gerne Glitzernagellack möchte. Ich habe ja, wie gesagt, noch ein zweites Kind, einen Sohn, der ist ein Junge, als Junge geboren, der ist ein Junge und soweit ich weiß, ist er auch hetero. Und trotzdem wollte der gerne als kleiner Junge Nagellack, weil seine Schwester und weil ich auch welchen hatten. Und also das sind so Äußerlichkeiten, über die alleine kann man eigentlich gar nichts feststellen und muss das auch nicht. Im Grunde zuhören, Signale wahrnehmen und einfach mal nachfragen. Also vielleicht nicht bei dem Vierjährigen, der Nagellack will, weil alle anderen am Tisch auch welchen haben. Das ist ein Nachahmungseffekt. Aber wenn zum Beispiel jetzt der fünfjährige Junge und der sechsjährige Junge immer wieder in die Mädchenabteilung will und am liebsten die Sachen von seiner Schwester anzieht und am liebsten so die richtig mädchenhaften Sachen anzieht oder vielleicht sagt, er möchte lange Haare oder vielleicht sogar sagt, er möchte eigentlich am liebsten anders heißen und sich einen Mädchennamen aussucht. einfach mal liebevoll beobachten, dabei bleiben und unterstützen, dass jeder für sich selber rausfinden darf, wer er oder sie ist. Also wenn das so eine grundsätzliche Haltung der Eltern ist, die auch nach allen Seiten offen ist und die auch sagt, ja, das kann auch sein, dass sich das nach einem halben Jahr wieder gibt, weil das Kind dann doch das einfach nur mal ausprobieren wollte, wie sich das anfühlt, ist das auch in Ordnung? Ich glaube, Eltern haben häufig dann die Angst, sie verpassen vielleicht was, sie übersehen Signale. Ich glaube, solange es dem Kind psychisch gut geht, solange gibt es erstmal in den jüngeren Jahren ja sowieso gar keinen Handlungsbedarf. Und wenn es Handlungsbedarf gibt, dann meistens teilt das Kind sich schon mit, dass es einen Leidensdruck hat. Zum Beispiel, weil es eben in einem anderen als dem Geburtsgeschlecht in die Schule, in die Kita gehen möchte und dann Unterstützung braucht gegenüber der Kita-Leitung oder der Grundschule, wo vielleicht jemand ist, der das nicht einsieht. Aber das sind dann so Problemsituationen, das kriegen Eltern dann schon mit und da äußern sich dann Kinder schon auch, vorausgesetzt, sie haben den Eindruck, dass die Eltern überhaupt bereit sind zuzuhören und das wahrzunehmen. Aber die Vorstellung, dass es irgend so ein wie so ein Marker gibt, am besten ein Biomarker, wo man einmal Blut abnimmt und dann sagt man, ah, okay, klar, dieses Enzym und das Kind ist trans, das gibt's eben nicht. Und keine Ahnung, vielleicht wird's das in 20 Jahren, hat die Medizin vielleicht was gefunden, woran man es festmachen kann, ich würde es bezweifeln. Und eben auch, wenn man die Menschen selber fragt, so, wann hast du das denn zu 100% gewusst, gerade wenn es um Transgeschlechtlichkeit geht, sagen viele, das kann ich so nicht sagen. Und es gibt immer noch Zeiten, wo ich mir nicht 100%ig sicher bin. Einfach weil es eben nicht so ein ganz klares Merkmal ist. Also von daher, so schwer es auch manchmal fällt, es ist, glaube ich, der beste Ratschlag, liebevoll zu begleiten, nachzufragen, zum Beispiel auch mal zu fragen, warum findest du denn irgendwie diese rosa Shirts von deiner Schwester so schön? Vielleicht ist es einfach nur, dass der Junge sagt, ich finde einfach rosa schöner als blau, Punkt. Aber vielleicht sagt er auch, ja, die Mädchen haben sowas an und ich spiele auch manchmal in den Rollenspielen zum Beispiel eine Mädchenrolle und ich fühle mich total wohl, wenn ich Mädchen sein darf. Dann könnte es ein Hinweis darauf sein, muss auch nicht, dass da geschlechtlich was los ist.
Es gibt ja für alles einen Test. Ich hatte kürzlich Michaela Rödel bei mir im Podcast, die spricht über Hochsensibilität. Mhm. Wenn ich jetzt nicht weiß, was bin ich eigentlich oder wo gehöre ich eigentlich hin, gibt es da irgendwie so einen Test, dass ich so einen Test mache und dass man einfach so weiß, okay, ich gehe in die Richtung Trans oder in die Richtung Cis oder in die Richtung, ich weiß es nicht.
Also einen Cis-Test, lieber Sven, brauchen wir nicht, weil das ist ja, wenn wir in dem Körper, mit dem wir geboren sind, mit dem identifiziert sind. Also,
aber Cis heißt aber doch auch, ich habe heute Morgen noch mal geguckt, Cis heißt doch auch, ich bin in dem Körper geboren, also als Mann geboren, ja? Ich stehe dazu, auch Mann zu sein.
Richtig.
Aber ich nehme manche Sachen nicht an, die Gesellschaft dazu nicht?
Nö. Cis ist einfach nur sozusagen das, was die Norm ist, wenn man so will. Okay. Es ist einfach nur das Gegenteil von Trans, weil Trans-Personen irgendwann sagten, sie finden es unangenehm, dass es sozusagen nur ein Label für Trans gibt, aber kein Label für die restlichen 99%.
Yeah.
So. Und von daher ist einfach nur Cis, also die lateinische Herkunft der Begriffe Trans ist eben immer jenseits, also jenseits des biologischen Geschlechtes, so wie sich's darstellt. Und Cis ist auf dieser Seite des biologischen Geschlechtes. Sprich, du guckst in den Spiegel, siehst deine äußeren Körpermerkmale und fühlst dich auch so. So. Also von daher brauchst du keinen Cis-Test und ich brauche auch keinen Cis-Test.
Okay.
Den Trans-Test, ja, haben wir das geklärt. Den Trans-Test wird es vermutlich nie geben. Was es gibt, ist eben Psychotherapie. Nicht, weil Transsein eine Krankheit wäre. Das ist mir ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen an der Stelle. Das wurde vor einigen Jahren aus dem Manual der psychischen Krankheiten herausgenommen. Transgeschlechtlichkeit ist eine Variante der Geschlechtsentwicklung und keine Krankheit. So, das wollte ich unbedingt einmal sagen, weil es wichtig ist. Wenn Kinder und Jugendliche, weil sie sich eben dadurch belastet fühlen und weil sie nach ihrer Geschlechtsidentität suchen, therapeutische Hilfe suchen, was immer eine gute Idee ist, dann wird der Therapeut, die Therapeutin mit Sicherheit gemeinsam versuchen, mit dem Kind herauszufinden, wo die eigene Geschlechtsidentität liegt. Eben in dem Sinne einen einfachen Test oder auch einen psychologischen Test gibt's dazu meines Wissens nicht. Aber es gibt eben bestimmte Anzeichen. Aber letztlich sagen auch Menschen, Ich habe neulich mit einer Gutachterin gesprochen, die tatsächlich nach dem alten transsexuellen Gesetz braucht es psychologische Gutachten für Menschen, die ihren Vornamen, ihren Personenstand ändern wollen. So, ich habe neulich mit einer Gutachterin gesprochen und gesagt, woran machst du das denn fest? Und sie sagt, im Grunde ist es aus ihrer Sicht wissenschaftlicher Humbug, es an irgendwas von außen festmachen zu wollen. Es ist und bleibt immer eine Selbstaussage der oder des Betroffenen. Und deswegen ist man auch schon länger dazu übergegangen, erstmal zum Beispiel in diesen Therapien die Jugendlichen erstmal zu fragen, wie möchtest du angesprochen werden? Was sind deine Pronomen? Also bist du sie, ihr, er, ihm oder was Drittes? Gibt auch andere Vorstellungen, wie man sich da verorten kann. Und mit welchem Namen möchtest du angesprochen werden? Weil man sagt, wir nehmen das erstmal ernst. Weil du bist sozusagen der Experte, die Expertin für dich selber und dein Geschlechtsempfinden. Und eigentlich kannst nur du sagen, wer du bist. Das heißt noch nicht, dass das unbedingt einen Rattenschwanz von Folgen haben müsste, medizinischer oder rechtlicher Art, aber letztlich kann eben nur die Person selber sagen, was ihr inneres Empfinden ist. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, weil das hätten alle gern. Ne? Ich glaube, das hätten die ExpertInnen gern, das hätten die Eltern gern, das hätten sicherlich gerade die Kinder und Jugendlichen selber auch gern, dass sie irgendwas schwarz auf weiß hätten, wo sie sagen können, guck, da steht's doch. Aber ich glaube, das muss man aushalten, dass zumindest im Moment dass diese Möglichkeit nicht besteht.
Weil ich finde das so krass, wir sind ja alles Menschen. Warum das gerade so detailliert bezeichnet werden muss. Weil ich bin der Meinung, ich kann ja sein, wie ich will. Und du kannst ja auch sein, wie du willst. Und die ZuhörerInnen können ja auch sein, wie sie wollen. Warum hat diese Gesellschaft so ein großes Problem? Das hat ja im Endeffekt was damit zu tun, anders zu sein. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal der High Heels anziehe und mich mit Freunden treffe, die gucken mich alle doof an und sagen, oh Gott, was ist mit dir nicht in Ordnung? Mhm. Und wenn ich dann nächste Woche mit einem Minirock rumlaufe und High Heels, dann machen sie sich wahrscheinlich ganz große Sorgen. Es wird ja immer geurteilt über uns Menschen. Und ich glaube, das ist doch das Problem, was wir haben, dass wir nicht so akzeptiert werden, wie wir sind, oder?
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, der gesellschaftliche Fortschritt hat ja immer wieder auch gezeigt, dass Verhaltensweisen oder Outfits oder was auch immer, die vielleicht vor 50, 100 oder auch 20 Jahren noch als skandalös gegolten hätten, heute eher akzeptiert sind und umgekehrt es vielleicht auch neue Tabus gibt. Also ich glaube nicht daran, dass der gesellschaftliche Fortschritt immer weitergeht, sondern wir haben ja auch einen massiven Rechtsdrall und konservativen Backlash in der Gesellschaft, leider. Aber ja, tatsächlich, es gibt natürlich eben einen Drang und der ist natürlich auch gewissermaßen menschlich zu Konformität und dazu, sich eben gewissen sozialen Regeln zu unterwerfen. Und gleichzeitig haben wir eben das tiefe Bedürfnis, als Individuen, als genau diejenigen gesehen zu werden und uns so ausdrücken zu dürfen, wie wir nun mal sind. Und dieses Spannungsfeld führt halt immer wieder dazu. Und meine These ist, aber die kann ich jetzt nicht wissenschaftlich belegen, dass meistens Menschen, die eigentlich mit sich selber ganz gut im Reinen sind und die den Eindruck haben, dass sie ganz gut der oder die sein können, die sie sind und sich als das darstellen und ausdrücken können, der sie sind, die haben auch wenig Probleme mit Menschen, die so aus der Reihe tanzen, sondern die haben in sich so eine Sicherheit, dass sie zum Beispiel solche Sprüche wie, wenn du mit einem Typen nach Hause kommst, dann brauchst du gar nicht mehr nach Hause kommen. Da würde ich dann zumindest mal fragen, warum? Also ist es vielleicht so, dass du dir selber in deiner Männlichkeit nicht so ganz sicher bist? Das würden die wahrscheinlich vehement ablehnen, aber das wäre so. Es kann natürlich auch einfach damit zu tun haben, genau, was denken die Nachbarn, der eigene soziale Status? Ist es mir unangenehm, wenn ich dann der Familie erzählen muss, dass ich keine Schwiegertochter, sondern einen Schwiegersohn habe? Es kann sein, dass ich mir auch Sorgen mache um mein Kind. Es kann eine Mischung sein aus all dem. Ja, und wahrscheinlich ist es erstmal auch sehr wichtig, dann als Eltern erstmal in sich zu gehen und zu sagen, Moment, wo kommen diese Gefühle eigentlich her? Und ich habe es ja selber vorhin gesagt, ich nehme mich jetzt nicht völlig davon aus. Ich habe das nicht sofort mit fliegenden Fahnen embraced und eine Torte gebacken, als mein Kind sich geoutet hat. sondern ich war erstmal so, aha, okay, naja gut, das, du wirst ja wissen, wer du bist und du weißt, ich habe dich immer lieb. Aber ich war jetzt nicht total überschwänglich, sondern erstmal vielleicht ein bisschen reserviert, weil sowohl die Menschen selber, die merken, dass sie anders sind als die große Mehrheit, müssen ja erstmal einen Ausdruck für sich finden, müssen den nach außen kommunizieren, also dieses sogenannte Outing. Aber dann ist ja noch der Kreis um sie rum, also Eltern, Freundinnen, Lehrer und so weiter, die müssen das ja erstmal nachvollziehen. Und das sagen zum Beispiel auch Menschen aus der Beratung, Eltern müssen sich jetzt umgekehrt auch nicht Sorgen machen oder müssen sich die Latte nicht so hochlegen und müssen von sich selbst nicht erwarten, dass sie das sofort komplett vorbehaltlos unterstützen und jubeln, sondern natürlich brauchen die auch und dürfen die auch brauchen, diese Nachricht erstmal zu verdauen und damit klarzukommen. Es ist nur sozusagen, wenn sie sich dem komplett verweigern oder sagen, ja, das ist doch nur so ein Medienhype und das können die doch gar nicht wissen. Das ist einfach zutiefst verletzend und zurückweisend für die Menschen, die gerade in dem Moment Unterstützung brauchen und die auf unsere Liebe angewiesen sind.
Aber ich glaube, das ist ja in allen Dingen so. Ich merke das mit der psychischen Erkrankung. Das ist in der Gesellschaft genauso so ein Tabuthema wie wahrscheinlich die queere Szene. In manchen Kreisen ist es okay, da kannst du darüber sprechen und sagen, okay, ich leide an Depressionen und Panikattacken und so weiter. Aber in manchen Gesellschaften brauchst du es nicht, weil da bist du abgestempelt und ja, ist in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, so ist es da ja auch irgendwie in der queeren Szene.
Klar, ich meine, warum ziehen dann viele Menschen nach Köln, Hamburg und Berlin, weil sie einfach wissen, dass sie da auf Gleichgesinnte stoßen, die sie einfach verstehen, weil sie einfach ähnlich fühlen, ähnlich leben, ähnliche Vorstellungen auch von vielleicht später Beziehung und Familie haben. Wobei ich glaube, man kann es jetzt auch nicht so eins zu eins auf dieses Stadt-Land-Ding ziehen. So ist es ja auch nicht. Und ich sagte es ja vorhin schon, tatsächlich hat das Internet da, glaube ich, schon auch vieles einfacher gemacht, weil eben kein junger, queerer Mensch heute mehr glauben muss, dass er völlig alleine auf der Welt ist mit seiner Art zu fühlen und zu sein. Der wird Menschen finden da draußen in der weiten Welt des Internets, denen es ähnlich geht. Aber ja, also was ich halt spannend fand, auch bei der Buchrecherche, war, dass ich anfangs eigentlich viel optimistischer war und so dachte, wie ich vorhin auch sagte, na ja, das ist eine Emanzipationsgeschichte und eben was Homosexualität angeht, ist das ja schon ziemlich weit gegangen. Wir haben offen schwul und lesbisch lebende Politiker und Politikerinnen, im Showbereich sowieso, gut, da war es vielleicht auch vor 20 Jahren schon akzeptiert. Und ähnlich wird es mit Transgeschlechtlichkeit auch sein. Und dann habe ich eben mit vielen Leuten aus der Beratung gesprochen, mir die Studien angeschaut und dann doch ernüchtert festgestellt, wir sind gar nicht so weit, wie ich hoffte.
Das ist ja bei den psychischen Erkrankungen genauso.
Ja.
Und wie sieht es denn global aus? Also wenn ich jetzt an Holland denke, da war ich jetzt letztes Jahr und auch dieses Jahr war ich in Amsterdam. Da sieht man überall die Regenbogenfarben und ich glaube, Amsterdam ist ja eh eine sehr bunte Stadt. Ich mag die Stadt total gerne. Aber wie sieht es wirklich global aus? In Amerika, in Asien, ich habe keine Ahnung. Es gibt natürlich dann wahrscheinlich auch wieder die Länder, ich sag mal so eher Osteuropa, Polen und so weiter. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Da ist es wahrscheinlich ein No-Go. Aber ich sag mal in der westlichen Welt.
Genau, also ich wollte gerade sagen, in Russland ist es neuerdings eine Straftat, sich in irgendeiner Form als queer zu outen, über queere Themen zu sprechen. Es war schon länger strafbar, es wird immer krasser und immer repressiver. Das ist wirklich sehr traurig. In Europa unterschiedlich. Also tatsächlich das, was man so erwarten würde, Skandinavien, Benelux, also Niederlande hast du gerade gesagt, die sind besonders queer-freundlich, sowohl in ihrer Gesetzgebung als auch im Alltag. In Südeuropa gibt es zum Beispiel große Unterschiede. Total queer-freundlich ist Spanien. Also Spanien hat ein sehr modernes Selbstbestimmungsgesetz seit einigen Jahren. Das, worauf im Moment die queere Community in Deutschland sehnlich wartet, nämlich, dass man eben seinen eigenen Personenstand und Namen ändern kann, ohne dafür zwei Gutachter bezahlen zu müssen und einen Haufen Geld auszugeben. Das ist ja gerade eine Gesetzesänderung. Es gab in Deutschland im Jahr 1980 das erste sogenannte Transsexuellengesetz. Und dieses Transsexuellengesetz hat unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, sozusagen, dass Menschen eben ihren Ausweis ändern, ihren Namen ändern. Aber das hatte damals noch drastische Folgen. Also das heißt, also erstens mal mussten diese Menschen mehrere Jahre sozusagen in dem gefühlten Geschlecht, sage ich mal, gelebt haben, ohne dass sie irgendeine medizinische Unterstützung dabei bekamen. Also sprich, sie sahen dann tatsächlich ein bisschen aus wie verkleidete Männer oder verkleidete Frauen, weil hormonell sich sie ja nichts machen konnten vorher. Sie mussten sich damals scheiden lassen, wenn sie verheiratet waren, weil es damals noch keine gleichgeschlechtliche Ehe gab. Und besonders bitter, sie mussten sich fortpflanzungsunfähig operieren lassen, weil man sicherstellen wollte, dass Transmenschen sich nicht fortpflanzten. Also es war ein für die damalige Zeit zwar fortschrittliches Gesetz, aber mit enormen Belastungen und Diskriminierungen verbunden. Und dieses TSG ist zwar immer wieder reformiert, also das Transsexuellengesetz ist immer wieder reformiert worden in den letzten 40 Jahren. Vieles ist zurückgenommen worden, zum Beispiel dieser Zwang, sich sterilisieren zu lassen. Aber dieses System mit den zwei unabhängigen Gutachten, die Geld kosten, das besteht bis heute. Und die Ampelkoalition hat beschlossen, im Koalitionsvertrag steht's drin, ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz, das eben für erwachsene Menschen sowieso und für Jugendliche mit Zustimmung der Eltern ab 14 es eben möglich macht, zum Standesamt zu gehen und zu sagen, ich bin ein Junge, auch wenn in meiner Geburtsurkunde Mädchen steht, ich möchte den und den Namen annehmen und ich möchte, dass mein Personenstand von F zu M geändert wird und einen neuen Ausweis. In allen anderen offiziellen Dokumenten auch. Und dieses moderne, letztlich eben auch davon ausgehende, dass Menschen eigentlich immer nur diese Selbstaussage treffen können, das soll jetzt in Deutschland kommen. Können wir jetzt lang drüber reden, was da nun wieder gerade der politische Streit ist, führt hier vielleicht ein bisschen zu weit. Aber eben dieses relativ moderne Selbstbestimmungsgesetz, das hat zum Beispiel Spanien schon ziemlich lang. So.
Okay.
Also von daher kann man auch nicht sagen, der katholische Süden ist konservativer als der protestantische Norden. Das stimmt eben auch nicht ganz.
Aber das ist ja total krass, wenn du sagst, das war 1980, das ist ja noch gar nicht so lange her. Wenn du jetzt gesagt hättest, das kommt aus der Nazi-Zeit, dass man unfruchtbar gemacht wird und so weiter, hätte ich gesagt, okay, komm, die waren damals eh alle ein bisschen schräg drauf. Aber dass es in den 80ern und teilweise bis heute noch gültig ist, dieses Gesetz, das ist natürlich.
Wie gesagt, es ist wichtig. Also dieses Thema, sich unfruchtbar operieren lassen zu müssen, das ist heute nicht mehr so. Aber das war zum Glück natürlich. Das hat auch, es gab eben auch Verfassungsbeschwerden dagegen. Aber man muss ja dazu sagen, ohne jetzt dieses Gesetz verteidigen zu wollen, aber vor 1980 gab es halt gar keine Möglichkeit. Also da konnten Menschen nicht sagen, ich bin zwar in einem Frauenkörper, aber ich bin ein Mann oder umgekehrt, sondern sie mussten das halt irgendwie heimlich leben. Es konnte ihnen natürlich keiner verbieten, die entsprechende Kleidung zu tragen. Sie konnten aber ihren Ausweis nicht ändern lassen und gar nichts. Sie waren sozusagen einfach darauf festgelegt, was da einmal festgestellt worden war.
Das ist ja schon krass irgendwie. Wahrscheinlich gibt es ja schon ganz, ganz lange dieses, dass Menschen sich in einem falschen Körper fühlen. Ja. Erst seit gestern oder so.
Das ist überhaupt nicht erst seit gestern. Und wir hatten in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts hatten wir eine durchaus fortschrittliche Sexualmedizin in Berlin. Da gab es den jüdischen Arzt Magnus Hirschfeld. Der hat damals schon ziemlich fortschrittliche Ideen gehabt, wie sich eben sowohl Geschlechtlichkeit als auch sexuelle Orientierung anhand von bestimmten Spektren und Skalen eigentlich messen lässt und dass das nicht nur entweder oder sein kann. Aber wir wissen alle, was mit jüdischen Wissenschaftlern und Ärzten passiert ist. Und das ganze Wissen ist leider eben dann auch zunächst in den Giftschrank gekommen und ist eigentlich erst sehr viel später wiederentdeckt worden, dass man da relativ früh schon wusste, dass es das gibt und eben auch sich gefragt hat, wie man Menschen helfen kann.
Also sind die europäischen und westlichen Länder teilweise weiter als wir? Also können wir uns von denen teilweise noch eine Scheibe abschneiden?
Ja, wir können uns teilweise eine Scheibe abschneiden. Und ansonsten in der westlichen Welt, ich meine, guck in die USA, da hast du je nach Bundesstaat hast du teilweise sehr liberale Gesetze, aber du hast auch mittlerweile Bundesstaaten, wo zum Beispiel, wenn Jugendliche eine medizinische Transition unternehmen, also Hormone bekommen, ihr Geschlecht angleichen können, da wird das mittlerweile verboten. Da müssen Eltern den Bundesstaat wechseln mittendrin oder ihre Kinder über die Grenze bringen, um so eine Therapie weitermachen zu können, weil es nicht mehr erlaubt ist. Also da gibt es massive Rückschritte.
Also ich kann halt darüber reden, wie es in der Psychotherapie ist. Es ist ja auch sehr schwer, da einen Therapeuten zu finden und auch irgendwie angenommen zu werden in der Gesellschaft. Aber wenn du jetzt so erzählst, wir leben im 21. Jahrhundert. Und dass es da echt doch so schwer ist, dass Menschen nicht so leben können, wie sie sich das wünschen. Ja, das ist ja ein absolutes No-Go. Also ich denke, da sollte ganz, ganz schnell was passieren.
Ja, und das, man merkt eben, und also wie gesagt, ich will es jetzt nicht im Detail auswalzen, aber es gibt eben einen politischen Streit um das Selbstbestimmungsgesetz. Und da merkt man eben sehr stark, wie, dass man eben auch an dieser relativ kleinen Gruppe von Menschen so diese Kulturkämpfe festmachen kann, die einfach derzeit gesellschaftlich toben. Und wo man auch merkt, dass auch ein FDP-geführtes Justizministerium, was sich eigentlich den liberalen Gedanken ja auf die Stirn geschrieben hat und sagt, was heißt denn Liberalität eigentlich eben, dass jeder Mensch möglichst über sich selbst bestimmen und frei leben kann. Die haben aber zum Teil, nehmen zumindest viele Akteure in der Szene an, auch Angst vor ihrer eigenen eher sehr konservativen Wählerschaft, zumindest im Teil, und sind eher wieder zwei Schritte zurückgegangen in dem, was sie durchsetzen wollen. Also ich hoffe, dass das zumindest bald verabschiedet wird, dieses Gesetz, weil selbst wenn es Kritikpunkte gibt, wird es doch die Lage für viele erheblich erleichtern.
Wir haben es anfänglich schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben mit der Christiane Kolb. Christiane Kolb ist Sexualwissenschaftlerin. Das Buch heißt Queere Kinder, ist eine Orientierungshilfe für Familien von, wie wird das jetzt ausgesprochen?
LGBTQIA+. Steht für lesbisch, Moment, LG, jetzt muss ich selber nachdenken. L wie Lesbian, also lesbisch, G wie gay, also wie schwul, B wie bisexuell, I wie intergeschlechtlich, T wie transgeschlechtlich, Moment, LGBTQIA+ haben wir noch nicht. Also plus wäre alles, nee, A im Sinne von Agender, also gar nicht sozusagen einem Geschlecht zugehörig, Menschen, die sich eben in diesem System gar nicht wiederfinden. Und das Plus steht eben letztlich für alle möglichen Identitäten, die sagen, da werden wir noch nicht mit abgeholt. Das passt alles nicht so richtig für uns, aber wir gehören unter diesen großen Schirm derer, die eben anders sind als die große Mehrheit.
Erzähl ein bisschen was zu dem Buch. Also ich fand das ganz cool. Hier sind gleich zu Anfang in dem Buch, das hat mich irgendwie so ein bisschen, das fand ich ganz cool. Und zwar geht es ja darum, dass ihr Leute auch interviewt habt, Familien interviewt habt. Und ich fand das hier ganz cool mit dem Mädchen, nennen wir sie einfach Luise, die einfach gesagt haben, das ist nicht genderneutral, ich möchte Luca heißen. Okay, ich finde das total cool oder wichtig, dass jeder Mensch so sein kann, wie er will. Erzähl ein bisschen was über das Buch. Ihr sprecht damit natürlich die Eltern, die Familien an. Und wie kam es zu der Zusammenarbeit mit der Christiane Kolb?
Christiane und ich, wir sind tatsächlich alte Freundinnen und Kolleginnen. Also wir haben uns als Journalistinnen kennengelernt vor 25 Jahren, nee, 20 Jahren, aber auf jeden Fall vor langer Zeit. Wir haben Kinder in einem ähnlichen Alter und wir haben immer wieder auch ähnliche Themen bewegt. Christiane hat dann auf ihre mittelalten Tage nochmal dieses Masterstudium der angewandten Sexualwissenschaft gemacht. Und das fand ich immer total faszinierend, dass sie da ein Thema für sich gefunden hat, wo sie nochmal so ganz tief reingeht. Und ich bin als Journalistin schon jemand, ich interessiere mich für sehr viele, ja, Gesellschafts- und Familienthemen und vor allem eben so diesen Bereich, wo das beides so zusammenkommt. Tatsächlich war ich dann eben damals, als mein älteres Kind sich geoutet hat, auf der Suche nach guter Literatur zu dem Thema. Sprich, was mache ich als unbedarfte, mittelalte, Hetero-Mutter, die sagt, ich möchte mein Kind gut unterstützen und weiß nicht wie. Und habe dann festgestellt, es gibt eine ganze Menge eben Literatur für Menschen aus dem LGBTQ-Spektrum selber. Das ist ja auch wichtig. Aber ich hatte so das Gefühl, ich finde mich da als Mutter nicht so ganz wieder. Dann hatte ich die Idee zu sagen, okay, wenn es das Buch nicht gibt, dann schreibe ich es halt selber und nehme mir meine Freundin und Kollegin noch dazu, die gerade eben mit diesem ganz frischen akademischen Wissen und diesem Masterabschluss in Sexualwissenschaft dazu kam. Und wir haben uns dann so ein bisschen aufgeteilt und so ist auch unsere Rollenaufteilung in dem Buch, dass ich eher so diejenige bin, die reist, die Leute trifft, die mit Menschen spricht, die Menschen porträtiert, sowohl Eltern als auch Jugendliche, als auch erwachsene queere Menschen, die erzählen, was sie als Jugendliche vielleicht gern gehabt hätten, weil ich möchte einfach, dass es nahbar ist, dass es irgendwie nicht nur um Begriffe und medizinische Begrifflichkeiten geht, sondern eben um die Menschen und wie sie leben und was sie umtreibt und was die Eltern und die Kinder und die Jugendlichen umtreibt. Und von daher bin ich viel gereist. Ich war mehrfach in Köln, ich war mehrfach in Berlin, habe aber auch viel telefoniert, also mit Leuten aus ganz Deutschland zu tun gehabt. Und Christiane war dann diejenige, die es immer wieder zwischendrin auch einordnet, sagt, was sagt denn die Wissenschaft nun wirklich? Und gibt es eben, was du vorhin aufratest, gibt es sowas wie Hormone, Blutwerte, irgendwas, an denen man Dinge festmachen kann? Oder ist es eben letztlich doch Selbstaussage? Ja, und ich hoffe und glaube, dass das eben anderen Eltern was geben kann, dass sie sagen, okay, da ist schon jemand für mich auf Reisen gegangen und hat das mal für mich rausgefunden. Dann muss ich schon mal selber nicht oder habe vielleicht irgendwie eine bessere Voraussetzung, wenn ich anfange, Gespräche zu führen mit meinem Kind selber, mit dessen Freunden, mit anderen Menschen aus dem Spektrum. Dann kenne ich mich vielleicht ein bisschen besser aus.
Du sprichst jetzt einmal die Eltern an, ganz klar, aber auch Interessierte, die sich halt mit dem Thema queere Kinder beschäftigen wollen. Wahrscheinlich auch ein super Buch für Lehrer, also für Lehrkräfte, die wahrscheinlich gar nicht viel darüber wissen und so halt erstmal den ersten Einblick bekommen. Was ist denn das eigentlich, queer?
Das glaube ich auch. Also Eltern, JugendgruppenleiterInnen, SporttrainerInnen, die werden immer wieder damit konfrontiert sein. Und eben selbst wenn es in Anführungsstrichen nur das 1% ist, das musst du ja nochmal hochrechnen. Dann hast du eine Schule mit 500 Kindern, da hast du schon 5 Kinder, die in irgendeiner Form zu diesem Spektrum gehören. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das auch eben pädagogisches Fachpersonal irgendwann mit dem ein oder anderen Kind zu tun hat, wo das vielleicht der Fall ist. Und natürlich können die dann besser helfen und besser verstehen, was da los ist, wenn sie ein bisschen Hintergrundinfo haben.
Und ich glaube, das ist auch wieder das Thema irgendwie in jeder Podcast-Episode von mir, das ja Reden, dass wir Menschen oder dass wir Deutschen viel zu wenig reden und uns auch mal für den Menschen interessieren, der uns gegenüber sitzt oder mit dem man befreundet ist. Weil ich finde es immer so schlimm, wir gehen hin und fragen, und wie geht's? Gut. Und dann ist das Thema erledigt und dann geht man irgendwie zum Alltagsgeschehen über. Aber diese Frage, wie geht's, da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Mhm. Und ich glaube, da sollten wir einfach hinkommen, einfach zu sagen, ja, mir geht's wirklich schlecht. Und was der andere dann auch sagt, hey, was ist denn los? Was kann ich dir helfen? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir ja einmal uns um unsere Mitmenschen kümmern und jeden so sein lassen sollen, wie er ist. Ich denke, das ist ganz wichtig.
Auf jeden Fall.
Hast du noch was hinzuzufügen, wo wir noch drüber sprechen müssen?
Nee, ich danke dir sehr für dein Interesse und find das ganz wunderbar, dass du diesem Thema Raum gibst in deinem Podcast. Und freue mich sehr, wenn ich da vielleicht ein komplexes Thema vielleicht ein bisschen nahe bringen konnte. Und danke dir.
Ich bedanke mich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast und natürlich bei euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns einfach. Und wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, dann empfehlen Sie einfach weiter. Vielleicht kennt ihr im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden, der mit dem Thema konfrontiert wird, aber gar nicht weiß, was er damit anfangen soll. Dann empfehlt uns weiter. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann lasst uns auch ein Like da, weil das können wir beide gut gebrauchen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dir danke, Verena.
Danke dir, Sven.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.